Das heißt eigentlich in dieser Anzeige in der Zeitung, da beschreibst du gar nicht alle Details, sondern du verweist auf die Homepage.
Ja, das ist auch so mein Prinzip, dass man eben dann auch so das Budget hat, um es in mehreren Zeitungen zu schalten, vielleicht auch öfters zu schalten und dann die Leute auf die Website zu holen. Denn ich möchte ja auch Bewerber haben, die eben auch den Willen haben und die Fähigkeit haben, online zu gehen, das dort anzuschauen. Und das sind eigentlich die Bewerber, das ist auch so ein Minimum, was ich da erwarte. Und es ist auch immer gut, wenn man da so eine kleine Hürde einbaut. Und über Hürden reden wir dann auch später noch.
Jetzt, wenn du so einen Link einbaust, wie www.rouge.ch/stellen, ich klicke da drauf, ich sehe auch die Jobs, die da sind. Was finde ich da alles oder was sollte da dann stehen?
Also dort muss dann ausführlich stehen, was wird gesucht, welche Anforderungen sind ein Muss, welche Anforderungen wären noch ideal, was bietet die Stelle, man muss sich selber auch verkaufen, denn es geht ja nicht nur darum, dass wir eine Stelle bieten, sondern wir müssen ja auch die Firma attraktiv verkaufen, dass er sagt, oh wow, super, dort möchte ich hingehen, das sieht toll aus, ich glaube, es wird dort Spaß machen, dort zu arbeiten, ich werde mich dort einbringen können, ich kann mich entfalten. Und so muss man sich selber möglichst gut verkaufen. Und das ist auch mein Tipp, eben auch als Webmarketing-Experte, der ich ja bin, ein Online-Video zu produzieren, auch für den Stellenbereich. Nicht nur, um Produkte zu verkaufen, sondern eben auch, um die Firma gegenüber Bewerbern zu verkaufen.
Und was zeigst du in diesem kurzen Video dann?
Einfach mal so kurz die Firma, so ein paar Elemente der Firma, ein paar Argumente, ein paar Vorteile. Das muss ja nicht etwas Kompliziertes sein, das kann ganz spontan sein, vielleicht so ein 2- bis 5-minütiges Video. Oder man könnte sogar auch in die Kamera reinsprechen und einfach etwas erzählen.
Das wäre natürlich so innovativ. Weg. Ich glaube, das erwartet auch niemand.
Ja, ja. Es muss einfach etwas Besonderes sein, es darf auch nicht steril sein, es darf auch nicht zu perfekt sein, es darf nicht langweilig sein, nicht so wie ein üblicher Imagefilm, wo einfach nur so steht, wir bieten Qualität, tralalala und so, sondern wirklich, dass die merken, das ist eine Firma mit Herz, das ist eine Firma mit Charme, dort möchte ich mehr.
Also sympathischer Auftritt eigentlich.
Genau, ja, sympathischer Auftritt und aber auch, man möchte auch die falschen Bewerber abschrecken. Finde ich eben auch gut, das ist ja auch so ein bisschen der Approach von Klaus Kobiol. Man zeigt den Bewerbern die Schandflecken der Firma, damit man die falschen Bewerber auch abschreckt.
Dass die schon merken, das ist nicht meine Welt, da gehöre ich nicht hin.
Ja, genau, weil sonst hat man die dann im Haus und muss sie dann wieder loswerden, 3 Monate später. Und so ist es besser, man schreckt die schon von Anfang an ab, dass die gar nicht erst eine Bewerbung schicken.
Okay, jetzt du hast vorhin über Hürden gesprochen. Was meinst du damit? Hürden einbauen?
Ja, also Hürden einbauen, da gibt es verschiedene Varianten. Einfach so ein paar kleine Hürden. Also man kann einfache Hürden nehmen, wie zum Beispiel, dass man schreibt, schreiben Sie auf einem Blatt Papier, warum Sie der perfekte Kandidat für diese Stelle sind. Und du wirst lachen, Ferris, sehr wenige füllen das aus. Und
das heißt, die Leute lesen das gar nicht
richtig? Die lesen es nicht mal oder die denken, ich habe keine Lust und so, ich schicke einfach meine Standardbewerbung mit meinem Standardspruch. Und ich schätze eben sehr, wenn jemand sich bewerbt und genau liest, was erwartet wird, vielleicht noch einen schönen Brief schreibt, individuell auf unsere Firma, dann ist einfach die Chance viel größer, dass man den auch berücksichtigt. Und wenn man einfach nur so eine sterile Bewerbung verschickt, dann ist die Chance kleiner. Aber es sind eben so die kleinen Indikationen, wo man einfach dann sieht, liest er überhaupt, was dort steht? Macht er das, was dort gefragt wird? Und wenn man dann das so macht, dann kann man auch analysieren, was schreibt er? Sind das nur 3-4 Wörter oder schreibt er ganze Sätze? Schreibt er gut? Kann er gut argumentieren? Und dann kommt es natürlich auf die Stelle drauf an. Eine Buchhalterin muss nicht gleich gut argumentieren, wie jemand, der dann im Marketing tätig sein möchte.
Mhm. Kannst du mir ein Beispiel einer weiteren Hürde geben?
Ja, es gibt dann so Hürden. Ich habe gerade einen in Amerika kürzlich kennengelernt. Da haben die so eine Hürde eingebaut, dass die Bewerber zunerst ein Infotelefon anrufen mussten, dort ein Band anhören und auf dem Band gab es bestimmte Instruktionen. Wie zum Beispiel, man muss die Bewerbung mit einem Kurierdienst wie DHL schicken. Und so kleine Dinge, wo man eben dann sieht, kann der zuhören, kann der handeln. Also wenn du zum Beispiel eine persönliche Assistentin suchst, ein sogenannter Executive Assistant, also jemand, der wirklich eine High-Level-Person ist, dann musst du doch auch dann jemand haben, der zuhören kann, der lesen kann und der genau das tut, was du sagst.
Das macht Sinn.
Damit dann nichts Schlimmes passiert. Und so kann man eben das dann testen mit diesen kleinen Hürden.
Mhm.
Und das hatte ich jetzt noch eine lustige Hürde. Also man muss halt dann kreativ sein und schauen, was baut man für Hürden ein oder auch wie kann man die schon mal abschrecken im Text mit ein paar Dingen, die man da schreibt.
Was wäre jetzt eine Abschreckung?
Ja, zum Beispiel, bei uns wird viel gearbeitet.
Und das schreckt Leute ab.
Ja, also wenn jetzt jemand gewohnt ist, eine ruhige Kuh zu schieben, der ist vielleicht in einem Großbetrieb gegenwärtig tätig, arbeitet da vielleicht so 2-3 Stunden pro Tag und der Rest der Zeit hängt da ein bisschen rum und ist ein bisschen in der Cafeteria und dann plötzlich kommt er in die Rouge-Firmengruppe und muss hier 8,5 Stunden arbeiten.
Oh, das geht natürlich nicht.
Ja, genau, ja. Und die muss man halt dann abschrecken.
Mhm. Wie ist das mit dem Salär? Schreibst du das da auch schon rein, dass gewisse sehen, oh, das ist mir zu wenig, ich melde mich gar nicht erst?
Ja, wir machen das eigentlich weiterhin so wie damals früher auch, wo wir dann schon schreiben, dass wir gerne die Salärwünsche hören würden, damit man schon mal sieht, in welchem Bereich ist diese Person. Also die sogenannten Wunschlöhne, das haben wir damals auch gelernt von Klaus Kobiol. Wir zwei waren ja damals bei Klaus Kobiol im Januar 2001, haben da von ihm auch ein paar Dinge dann übernommen, die wir auch etwas adaptiert haben für die Rouge-Firmengruppe. Und das mit den Wunschlöhnen haben wir auch da integriert. Aber der Wunschlohn, der kann natürlich nur bezahlt werden, wenn er im Rahmen unseres Budgets ist.
Aber hat sich das bei dir bewährt mit diesem Wunschlöhnen?
Absolut, ja. Also ich frage dann wirklich schon im Voraus, was möchte die Person haben? Und wenn ich dann merke, dass da eine große Differenz besteht, dass die Person zum Beispiel 2'000 Euro im Monat mehr haben möchte, als in unserem Budget steht, dann bringt es gar nichts, mit dieser Person zu sprechen. Dann sagt man am besten gleich direkt ab. Okay. Aber sonst, wenn man es merkt, die Person ist wirklich sehr gut, dann kann man schon auch leicht über sein eigenes Budget dann hochgehen. Also ich habe jetzt auch bestimmte Stellen, wo ich mehr bezahle, als ich im Budget hatte, weil ich einfach gemerkt habe, es lohnt sich da leicht mehr zu bezahlen, wenn es die richtige Person ist, weil man dann auch mehr Leistung bekommt, es wird mehr mitgedacht, man muss sich weniger um kleine Details kümmern, weil einem alles dann abgenommen wird.
Fragst du auch nach einem Foto?
Ja, also das ist auch so etwas, was bei uns auch draufsteht. Also ganz am Schluss steht dann meistens, bitte bewerben Sie sich etc. etc. Und dann wird gefragt nach den Gehaltsvorstellungen und nach dem Foto.
Und was für ein Foto erwartest du da? Einfach, dass du ja ein Bild machen kannst? Also.
Ja, ist einfach noch gut, weil du weißt es selber ja auch, du als PR-Agentur-Mensch, man erkennt doch nicht viel. Man schaut sich ein Foto an, man kann die Person mehr oder weniger einordnen. Nicht allein nur durch das Foto, aber in Kombination mit den Werbungsunterlagen und mit all den anderen Informationen, die wir jetzt dann schon haben von der Person.
Das heißt, wenn eine Person bildfüllend ist, und dann ist das wahrscheinlich eher eine träge Person dann im Betrieb. Oder welche Schlüsse ziehst du daraus?
Also ich habe jetzt gelernt, nachdem ich jetzt schon über 16 Jahre Unternehmer bin, dass ich nicht mehr auf das Äußere achte, aber ich achte darauf, ob jemand Power hat. Aber es kann schon auch jemand sein, der ein paar Pfunde zu viel hat, wenn die Leistung stimmt, wenn man sieht, das Potenzial ist da. Und weil ich habe auch schon sehr schöne Mitarbeiter bei uns beschäftigt, die absolut unbrauchbar waren.
Also eine tolle Dekoration.
Ja, genau. Ja. Also wenn es jetzt einfach jemand ist, den man dann ein bisschen irgendwo hinsetzt, um ein bisschen zu lächeln, mag das vielleicht gut sein, aber wir haben bei uns jetzt keine Rezeption, wo man so jemand Schönes einfach dann hinsetzt, um dann ein bisschen zu lächeln.
Weil bei euch wird ja gearbeitet.
Genau, ja.
Okay. Wie ist das jetzt? Du bekommst die verschiedenen Bewerber, du gehst die durch. Du hast gesagt, du schaust auch auf gewisse Dinge. Und die besten Bewerber, habe ich ja gehört, mit denen machst du ein Vorgespräch. Aber nicht so wie in den üblichen Betrieben, wo die Leute eigentlich kommen und es gibt ein erstes Gespräch, sondern das passiert bei dir telefonisch. Ist das richtig?
Ja, das ist relativ neu. Also neu, ich mache es jetzt ein paar Jahre jetzt so. Früher haben wir das damals ja nicht so gemacht.
Nein,
du erinnerst dich, wir haben so viel Zeit verschwendet mit diesen Forschungsgesprächen.
Ganze Tage.
Ja. Und zum Teil wussten wir schon nach 10 Sekunden, ob die Person überhaupt in Frage kommt oder nicht.
Also aber wir waren ja anständig und haben die abgehört.
Ja, also ich weiß auch, ab und zu haben wir uns dann so Blicke zugeworfen, die Person kam rein, wir beide haben uns angeschaut und wir beide wussten, no chance, das wird nichts mit dieser Person. Aber wir haben eben die Person halt eingeladen.
Ja, und wir waren dann zu nett und haben sie noch ein bisschen reden lassen, weil wir haben gedacht, die Person ist jetzt eine Stunde Auto gefahren, die können wir nicht gleich wieder nach Hause schicken.
Ja, das ist genau das, genau das. Und oftmals reicht wirklich ein Telefongespräch von 5 Minuten.
Das heißt, du rufst die Person dann an?
Ja, also ich lasse das dann durch meine Assistentin machen, dass sie zum Beispiel einen Telefontermin vereinbart, dass sie zum Beispiel dann ein paar Bewerbern sagt, Herr Rusch hat Zeit, am Mittwoch von 14 Uhr bis 16 Uhr, bitte rufen Sie dann an. Und das sagt sie dann gleich mehreren Bewerbern, damit ich dann auch meine Zeit effizient einsetze, wenn ich da schon blockiert bin während dieser Zeit. Und da werden die hintereinander durchgestellt. Zum Teil müssen sie halt dann 3-4 Mal anrufen. Da sieht man gleich auch, wie viel Ausdauer diese an den Tag legen.
Und über was sprichst du denn mit denen?
Also meine erste Frage ist dann immer, was hat sie motiviert, sich bei uns zu bewerben? Mhm. Also meine erste magische Frage und dann höre ich zu.
Und dann ist es ruhig in der Leitung, oder?
Ja, die sagen dann schon etwas, aber dann merkt man auch, wie argumentiert er sagt, mhm. was sagt er, wie klingt auch die Stimme. Mhm. Die Stimme ist auch sehr wichtig, weil da merkst du dann, ob jemand Power hat. Und da geht es dann nicht darum, ob der jetzt 5 Kilo zu viel hat oder 5 Kilo zu wenig. Sondern es geht rein um die innere Einstellung, um die Motivation, wie die Person denkt. Denkt die Person kompliziert? Weil wenn die Person kompliziert denkt, dann arbeitet sie auch kompliziert, sie schreibt kompliziert, es ist alles kompliziert und dann dauert es zu lange.
Mhm. Und wie lange dauert so ein Gespräch am Schluss?
Also ich sage immer von Anfang an, das Gespräch wird nur 5 Minuten dauern, damit die Person dann auch weiß, es hat nichts mit der Person zu tun, sondern es geht um mein Zeitmanagement. Und mhm. so habe ich dann die 5 Minuten und nach 5 Minuten sage ich, besten Dank, das war schon mal interessant, wir melden uns dann entsprechend wieder bei Ihnen.
Also du sagst noch nicht, wir melden uns nicht mehr oder wir melden uns wieder, sondern es ist einfach mal neutral.
Ja, ich bin dann höflich, also auch wenn die Person nicht in Frage kommt. Und ich warte dann auch bewusst ungefähr eine Woche, bevor dann die Absage verschickt wird an die falsche Person.
Mhm.
Und wenn jetzt jemand mich sehr beeindruckt hat, dann sage ich noch beim gleichen Gespräch, das klingt sehr gut, ich möchte Sie gleich einladen für ein persönliches Gespräch.
Mhm. Was sind jetzt bei diesem Telefongespräch so K.O.-Faktoren? Also du hast vorhin gesagt, wenn jemand kein Power hat, du hörst das und dann, das ist schon Knockout.
Mhm,
was sind
absolut.
Weitere Faktoren?
Vielleicht gehen wir gleich nochmals auf das kurz ein, die Low Power. Das ist wirklich so, jemand, der Low Power hat, wie manche Beamte, es gibt auch Beamte, die haben Power, aber es gibt leider auch viele Beamte, die haben keine Power und die möchte man nicht in der Firma haben. Man möchte keine Person in der Firma haben, die keine Energie hat, die lustlos ist, die sich einfach so ins Büro schleppt. So eine Person ist dann vielleicht auch öfters krank, hat auch keine Ideen, genießt das Leben nicht, ist eher negativ. Also solche Low-Power-Personen, die brauchen es bei uns nicht. Für etwas gibt es ja ein Sozialamt oder es gibt noch viele andere Stellen, wo man die dann einsetzen kann,
das ist aber gemein.
Nicht bei uns.
Ja,
okay. Ich sage es einfach ganz direkt, weil wir sind hier unter uns, auch unsere Klienten und unsere Kunden, unsere Hörer sind ja hochkarätige Hörer und die wissen, was getan werden muss. Und wenn man einen A-Mitarbeiter haben will, der hat eben Power. Und das ist egal, ob der jetzt 22 Jahre alt ist oder 74. Man kann auch mit 74 Power haben.
Mhm. Wie merkst du das? Vorhin noch was gesagt. Gewisse Leute denken sehr kompliziert. Wie merkst du das am Telefon?
Ja, also wenn jetzt jemand irgendwie 5 Minuten braucht, um etwas zu erklären, was man eigentlich in 15 Sekunden erklären könnte, dann merke ich, der redet kompliziert, der denkt kompliziert. Und stell dir mal vor, wie dann ein Geschäftsbrief aussieht.
Horror.
Der dann so von so einer Person kommt oder eine E-Mail. Das sind dann diese 3-4-seitigen E-Mail, wo dann etwas erklärt wird, was man in vielleicht 10 Sätzen erklären könnte. Und das geht eben auch nicht, weil heutzutage man muss flexibel sein, man muss schnell sein, man muss flink denken, man muss reagieren. Und das kann man nicht mit kompliziertem Denken. Das sind dann einfach dann die Personen, die komplett falsch wären bei uns. Aber ich sage jetzt, hier geht es rein nur um uns. Für Sie, meine Damen und Herren, geht es eben auch darum, dass Sie mal definieren, welche sind Ihre eigenen K.O.-Faktoren. Welche Mitarbeiter möchten Sie nicht bei sich im Betrieb sitzen haben? Weil Sie müssen sich auch bewusst sein, jemand, den Sie einstellen, diese Person wird dann vielleicht 5 oder 10 Jahre in Ihrem Betrieb sein. Und es muss ja Spaß machen, diese Person dort zu haben. Es muss interessant sein, es muss inspirierend sein. Man arbeitet gegenseitig dann dort. Und wenn Sie merken, dass Sie froh sind, wenn jemand im Urlaub ist...
Dann ist es ein schlechtes Zeichen.
Ja, genau. Ja.
Okay, dann gibt es ja auch die Leute, die dann, glaube ich, schon zu Beginn am Telefon erzählen, dass sie halt ein schweres Leben gehabt haben, dass sie gerade gefeuert wurden, dass der letzte Chef nicht nett war. Wie gehst du mit denen um?
Oh ja, das ist auch so ein No-No. Also wenn jemand mir erzählt, wie schlimm seine letzten 5 Chefs waren, dann möchte ich nicht der 6. Chef sein, der schlimm ist, weil das sind einfach dann die Personen, die haben überall Probleme. Oh, das kann mal sein, dass man
ja,
mal
das sind ja vielleicht Pechvögel, Alex.
Ja, also es kann immer sein, dass man mal einen schlechten Chef erwischt. Aber nicht gleich 5 schlechte Chefs. Also da muss man halt dann schon ein bisschen genauer hören und man möchte eben dann nicht diese Loser-Typen da in der Firma haben. Das ist also schon ein Faktum. Man will Gewinner haben mit einer Gewinnereinstellung.
aber du könntest denen wenigstens eine Chance geben.
Und ich bin auch kein Psychologe und ich bin kein Psychiater, sondern ich bin Unternehmer, wenn ich ein Forschungsgespräch führe und ich merke einfach, ey, das muss dir bewusst sein, Ferris, und das weißt du selber auch. Man kann Menschen nicht ändern. Man kann vielleicht einen 10-Jährigen ändern oder einen 15-Jährigen, aber man kann erwachsene Menschen nicht ändern. Man kann denen ein paar Tipps geben, die werden dann vielleicht 5% besser oder 10% oder 15%, aber du kannst nicht bestimmte Verhalten komplett ändern. Also wenn jemand kompliziert denkt, dann denkt er kompliziert, das geht halt dann nicht. Da muss der halt irgendetwas anderes machen, wo das dann nicht stört. Da kann er dann vielleicht in einer Behörde, in einer bestimmten Abteilung, wo das nicht stört. Oder
irgendwo, wo nicht gearbeitet wird.
Ja, zum Beispiel. Oder es gibt ja viele Stellen, wo ich auch froh bin, dass es Menschen gibt, die das machen. Also ich brauche jemanden, der zum Beispiel im Supermarkt die Stelle auffüllt. Das braucht es. Also es gibt bestimmte Stellen, man muss einfach die richtige Person für die richtige Stelle haben und dann halt schauen, wie man das macht. Ich rede auch immer von Opfer. Gewinner und Opfer. Es gibt einfach Menschen, die sind Opfer. Und für das gibt es ja eben das Sozialamt. Jetzt, wenn man es so plakativ sagen möchte. Und wir wollen in der Firma Gewinner haben, Leute, die vorankommen, Leute, die mitdenken, Leute, die dynamisch sind. Und wir alle haben ja unsere kleinen Einschränkungen. Wir alle haben unsere Schwächen. Und zum Teil hören wir vielleicht nicht mehr so gut oder wir sehen nicht gut oder es tut uns weh und so. Aber das ist noch lange kein Grund, um beruflich nicht erfolgreich zu sein. Es gibt so viele Beispiele von Menschen, die Einschränkungen haben und trotzdem erfolgreich sind, trotzdem positiv sind. Und solche Menschen suchen wir für die Firma. Keine Opfer, sondern Gewinner. Und das muss man halt dann raushören bei den Gesprächen. Und wie gesagt, das sind einfach nur meine Methoden, wie ich Leute aussuche. Sie haben vielleicht ihre eigenen Methoden, vielleicht möchten sie ja Opfer einstellen. Das bleibt dann Ihnen überlassen, meine Damen und Herren.
Also jeder kann selbst entscheiden, ob er eine Opfersammlung anhäufen will in der Firma oder nicht.
Ja, also man merkt es ja zum Teil schon, man geht rein in eine Firma und man spürt es. Man spürt, was für ein Team dort arbeitet und man spürt, ob man sich dort wohlfühlt. Das ist fast wie irgendwie in der Luft. Und es soll ja wirklich so sein, dass man dann dorthin geht und sagt, ah schön, da gehe ich gerne hin. Auch, dass die Mitarbeiter gerne in die Firma gehen, weil es genau wieder so ein Punkt betreffend auch Krankentage. Wenn es ein tolles Team ist, wenn die Stimmung gut ist, dann werden die Mitarbeiter Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um gesund zu bleiben, um möglichst wenige Tage zu fehlen.
Weil sie ja gerne kommen.
Ja, weil sie etwas bewegen dort, weil es spannend ist, weil sie eigentlich lieber in die Firma gehen, als einfach nur zu Hause rumsitzen und blau machen.
Und im gegenteiligen Fall setzen sie alles daran, krank zu sein und nicht da zu sein.
Ja, genau. Und auch der Körper, das geht dann vielleicht sogar über das Unterbewusstsein, dass man einfach dann auch wirklich krank wird, aber einfach nur, weil das Unterbewusstsein sagt, ich habe keine Lust, in diese Hölle da zu gehen.
Also jetzt wissen wir, du suchst Leute, die gerne arbeiten und die gesund sind und Power haben.
Ja, und da kommt auch wieder so ein Prinzip rein von Klaus Krobiol. Wir sind ja alle recht stark geprägt von Klaus Krobiol. Wir suchen keine Leute mit einer freizeitorientierten Schonhaltung.
Das heißt?
Das ist eben so ein Wort von ihm, die freizeitorientierte Schonhaltung. Das heißt eben, Leute sagen, ja, also am Montag habe ich Schachclub, am Dienstag habe ich Eishockey, am Mittwoch habe ich meine Theaterrunde, am Donnerstag habe ich den Kaninchenzüchterverein, am Freitag die Freiwillige Feuerwehr, am Samstag Fußball und am Sonntag noch irgendwelche Wohltätigkeitsarbeiten.
Also die Leute sollen wirklich arbeiten.
Ja, weil die sind dann ausgelaugt. Wenn die am Montag ins Büro kommen, nach so einer Woche, sind die ausgelaugt. Ich finde schon, man soll eine ausgeglichene Freizeit haben. Man soll nicht nur arbeiten, man soll das Leben genießen. Aber wenn man sich so extrem auslaugt in der Freizeit, und ich hatte gerade mal vor einiger Zeit einen Mitarbeiter, der hat so ein Hobby gehabt, was ihn sehr erfüllt hat, aber auch ausgelaugt hat. Und das war der Mitarbeiter, der am zweitmeisten krank war von allen Mitarbeitern, die ich jemals hatte.
Aber welche Erfahrungen hast du mit Sportlern gemacht? Eigentlich müsste ja ein Mitarbeiter, der viel und oft Sport betreibt in der Freizeit, gesund und stark sein in der Firma, nicht?
Ja, also ich finde es auch positiv, wenn ein Mitarbeiter Sport treibt. Das ist auch so eine Frage, die wir dann stellen im Forschungsgespräch. Treiben sie Sport? Das ist jetzt nicht unbedingt ein Muss, aber es ist positiv, weil das schon noch gut ist. Aber wenn es jetzt zum Beispiel ein Spitzensportler ist, also jemand, der dann für eine Olympiade trainiert oder so, hat es dann auch wieder Nachteile, weil der treibt dann sehr viel Sport, er laugt sich aus und ist dann auch wieder krankheitsanfällig.